Wir landen im Jahr 753 vor Christus an den Ufern des Tiber, wo Romulus und Remus die ewige Stadt Rom gründen werden. Sophie, erzähl uns mehr. Wie begann alles an diesem geschichtsträchtigen Ort?
Die Luft riecht nach feuchtem Schilf vom Fluss. Und vor ihnen erhebt sich der Palatinhügel. Die Legende erzählt von Romulus und Remus, zwei Brüdern, die von einer Wölfin gesäugt wurden, nachdem sie in einem Korb auf dem Tiber ausgesetzt worden waren. Diese Gründungsgeschichte ist voller Mythen und Symbolik. Romulus tötet seinen Bruder Remus in einem tragischen Akt, um alleiniger Herrscher zu werden. Der Palatin ist einer der sieben Hügel Roms und liegt strategisch günstig. Von dort aus konnte man den Tiber und die umliegenden Gebiete überblicken, was für Handel und Verteidigung entscheidend war. Der Fluss war die Lebensader der Region, bot Zugang zu Wasserstraßen und verband Rom mit anderen wichtigen Siedlungen.
Und wer waren die ersten Bewohner?
Die ersten Bewohner waren tatsächlich Flüchtlinge und Verbannte aus umliegenden Regionen, die in Rom eine neue Heimat suchten. Es war eine Mischung aus Zuflucht und Neubeginn. Romulus musste die politische Struktur etablieren, und so beginnt der Bau der ersten Tempel und Festungen. Es gibt auch die erste Versammlung römischer Bürger, die sich um ihren neuen König scharen. Die Wahl des ersten Königs, Romulus selbst, war ein wichtiger Schritt. Doch wir dürfen die Rolle der Etrusker nicht vergessen.
Die Etrusker? Was haben die mit Rom zu tun?
Die Etrusker waren entscheidend, Lukas. Sie beeinflussten die frühe römische Kultur und Politik stark. Die Forschung diskutiert, dass sie möglicherweise Baumeister und kulturelle Berater waren, die die jungen Römer lehrten, wie man eine Stadt regiert und strukturiert. Sie halfen bei der Errichtung erster wichtiger Bauten und brachten Techniken, die die römische Architektur prägen sollten.
Das mit den Etruskern ist echt neu für mich.
Das geht vielen so.
Aber wenn man sich die Ursprünge genauer anschaut, sieht man, dass Rom eigentlich auf den Schultern von Giganten gebaut wurde. Diesen Aspekt der römischen Geschichte vergisst man leicht, weil die Etrusker in vielen Erzählungen über die Jahrhunderte hinweg in den Hintergrund gedrängt wurden.
Und es ist nicht nur die Architektur, oder?
Richtig. Es geht um kulturelle Werte, um Wissen über Landwirtschaft, Militärstrategien und religiöse Praktiken, die die Etrusker mitbrachten. Dieser Einfluss legte das Fundament für Roms Aufstieg zur Metropole. Diese verschiedenen Elemente kamen zusammen, um der Stadt ihren einzigartigen Charakter zu geben.
Und was lässt uns diese alte Geschichte heute noch spüren?
Die Mythen um Romulus und Remus, die tragische Gründung durch Brüdermord, spiegeln die Kämpfe und Hoffnungen der frühen Römer wider. Diese Narrative sind der Grundstein für eine Identität, die Rom zu der weltbekannten Metropole machte. Es ist die Mischung aus Mythen und realer Geschichte, die die Gründung Roms so faszinierend macht. Wenn Romulus gescheitert wäre, hätte es die Stadt, wie wir sie kennen, vielleicht nie gegeben.
Und in den folgenden Jahrhunderten, wie entwickelte sich Rom weiter?
Da beginnt es erst richtig spannend zu werden, Lukas. Aber das vertiefen wir im nächsten Akt. Da schauen wir uns an, wie Rom von einem kleinen Dorf zur dominanten Macht in der Region wurde.
Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Sophie, wir haben gerade gesehen, wie Rom gegründet wurde. Aber jetzt machen wir einen Sprung, oder?
Genau, Lukas. Wir landen im Jahr 509 vor Christus, fast 250 Jahre nach Romulus. Die Straßen Roms sind voll mit Menschen, die schreien, die Fäuste ballen, die etwas fordern. Es riecht nach Rauch und Schweiß. Und mittendrin steht ein Mann, der gerade alles verloren hat. Lucius Tarquinius Superbus, der letzte König von Rom. Sein Name bedeutet übrigens der Stolze. Und genau das war sein Problem. Die Römer haben genug von ihm, genug von der Monarchie. Der Ruf nach Freiheit schallt durch die Gassen. Und niemand will zurück unter einen Tyrannen.
Moment, die Römer hatten also Könige? Das wusste ich nicht.
Rom hatte sieben Könige, beginnend mit Romulus. Nach ihm kamen noch sechs weitere, und der letzte war eben dieser Tarquinius Superbus. Aber der hatte sich so verhasst gemacht, dass die Römer beschlossen, nie wieder. Die Geschichte, die zum Sturz führte, ist ziemlich brutal. Tarquins Sohn, Sextus Tarquinius, vergewaltigte eine adelige Frau namens Lucretia. Sie nahm sich daraufhin das Leben, aber vorher schwor sie ihrem Mann und ihrem Vater, dass sie Rache nehmen sollten. Und das taten sie. Lucius Junius Brutus, ein Name, den wir später noch oft hören werden, führte den Aufstand an. Die königliche Familie wurde vertrieben und die Monarchie war vorbei.
Das ist heftig. Aber was kam danach?
Das ist das Revolutionäre, Lukas.
Die Römer erfanden etwas völlig Neues, die Republik. Res publica, die öffentliche Sache. Die Macht sollte nicht mehr in den Händen eines Einzelnen liegen, sondern verteilt werden. Sie schufen ein System mit Wahlen, mit Ämtern, die zeitlich begrenzt waren, und mit einer klaren Gewaltenteilung. Das war 509 vor Christus absolut bahnbrechend. Keine andere Gesellschaft in der Region hatte so etwas. Die Etrusker, die Griechen, alle hatten Könige oder Tyrannen. Aber Rom? Rom sagte, nie wieder.
Und wie funktionierte das konkret?
Da wird es kompliziert. Die Römische Republik war keine Demokratie im modernen Sinne. Es gab zwei große soziale Gruppen, die Patrizier und die Plebejer. Die Patrizier waren die alten, reichen Familien, die Elite, die sich auf die Gründerväter Roms beriefen. Sie besaßen das Land, sie hatten die Bildung, sie kontrollierten die Religion. Und dann gab es die Plebejer, das einfache Volk, die Bauern, Handwerker, Händler. Die machten die große Mehrheit aus, hatten aber anfangs praktisch keine politischen Rechte. Die ersten Wahlen? Die waren für die Patrizier gemacht. Nur sie konnten in die höchsten Ämter gewählt werden, nur sie saßen im Senat.
Das klingt nicht besonders fair.
War es auch nicht, Lukas. Und genau das führte zu massiven Spannungen. Aber lass mich dir erstmal erklären, wie die politische Struktur überhaupt aussah. An der Spitze standen die Konsuln, zwei Männer, die jeweils für ein Jahr gewählt wurden. Warum zwei? Damit keiner zu mächtig werden konnte. Jeder Konsul hatte ein Vetorecht gegen den anderen. Sie führten die Armeen, sie leiteten den Senat, sie sprachen Recht. Und nach ihrem Jahr im Amt mussten sie wieder zurücktreten. Keine Verlängerung, keine Ausnahmen. Die ersten beiden Konsuln überhaupt waren Lucius Junius Brutus, der Mann, der den Aufstand angeführt hatte, und Lucius Tarquinius Collatinus, der Ehemann von Lucretia.
Der Ehemann der Frau, die sich umgebracht hat?
Genau. Aber das wurde später zum Problem. Collatinus trug denselben Familiennamen wie der vertriebene König, Tarquinius. Die Römer misstrauten ihm, obwohl er selbst gegen die Monarchie gekämpft hatte. Am Ende musste er zurücktreten und ging ins Exil. Das zeigt dir, wie paranoid die Römer in dieser Zeit waren. Jede Verbindung zur alten Ordnung war verdächtig.
Und der Senat? Was war seine Rolle?
Der Senat war das Machtzentrum, Lukas. Ursprünglich ein Beratergremium für die Könige, wurde er jetzt zur eigentlichen Regierung. Etwa 300 Männer, alle Patrizier, alle auf Lebenszeit ernannt. Sie kontrollierten die Finanzen, sie bestimmten die Außenpolitik, sie ernannten Diktatoren im Notfall. Die Konsuln waren zwar die Gesichter der Republik, aber der Senat zog die Fäden. Und die Senatoren saßen in der Curia, diesem imposanten Gebäude am Forum Romanum, mit ihren weißen Togen und roten Streifen, die Toga Praetexta, ein Zeichen ihres Ranges. Wenn der Senat tagte, war das ein Schauspiel. Reden, Debatten, manchmal Geschrei. Aber am Ende hatte der Senat immer das letzte Wort.
Aber die Plebejer? Die hatten also überhaupt nichts zu sagen?
Anfangs nicht viel, nein. Aber sie kämpften dafür. Und das ist eine der spannendsten Entwicklungen der frühen Republik. Die Plebejer erkannten, dass sie Macht hatten, nicht durch Geburt oder Reichtum, sondern durch ihre schiere Anzahl. Sie waren die Soldaten, die Roms Kriege kämpften. Sie waren die Arbeiter, die die Stadt am Laufen hielten. Und sie begannen, das zu nutzen. Es gab mehrere sogenannte Ständekämpfe, Konflikte zwischen Patriziern und Plebejern, die sich über Jahrhunderte hinzogen. Der erste große Erfolg der Plebejer kam 494 vor Christus, also nur 15 Jahre nach der Gründung der Republik. Sie streikten. Einfach so. Sie verließen die Stadt, gingen auf den heiligen Berg außerhalb Roms und sagten, wenn ihr uns nicht ernst nehmt, dann macht doch euren Krieg alleine.
Und das funktionierte?
Es funktionierte. Die Patrizier gerieten in Panik. Ohne die Plebejer hatte Rom keine Armee, keine Arbeitskraft, nichts. Also verhandelten sie. Und das Ergebnis war die Schaffung des Volkstribunats. Die Plebejer durften jetzt ihre eigenen Vertreter wählen, die Volkstribunen. Diese Tribunen hatten ein unglaubliches Recht. Sie konnten jede Entscheidung des Senats oder der Konsuln blockieren. Einfach Veto sagen und fertig. Sie waren sakrosankt, das heißt, wer einen Tribun angriff, konnte getötet werden, ohne dass es als Mord galt. Das war eine revolutionäre Errungenschaft.
Das klingt nach einem ziemlich cleveren Schachzug.
War es auch. Aber es löste nicht alle Probleme. Die Patrizier kontrollierten immer noch den Senat, die Konsuln, die Gerichte. Und die Gesetze? Die waren nicht aufgeschrieben. Sie wurden mündlich weitergegeben von Patrizier zu Patrizier. Das bedeutete, dass sie die Gesetze so auslegen konnten, wie es ihnen passte. Die Plebejer forderten deshalb ein geschriebenes Recht, etwas, das für alle sichtbar und verbindlich war. Das dauerte noch Jahrzehnte, aber 450 vor Christus bekamen sie es. Die 12 Tafelgesetze, das erste römische Gesetzbuch. Es wurde auf Bronzetafeln gemeißelt und auf dem Forum ausgestellt, wo jeder es lesen konnte.
Aber konnten die Plebejer überhaupt lesen?
Gute Frage, Lukas. Viele nicht. Aber allein die Tatsache, dass die Gesetze öffentlich waren, veränderte alles. Jetzt konnten sie nicht mehr willkürlich interpretiert werden. Es gab eine feste Grundlage. Und die Plebejer, die lesen konnten oder die sich die Gesetze vorlesen ließen, konnten sich darauf berufen. Das war ein enormer Fortschritt.
Und was stand da drin?
Alles Mögliche. Eigentumsrechte, Erbschaftsregeln, Strafen für Verbrechen. Manche Gesetze klingen für uns heute absurd. Zum Beispiel, wenn jemand nachts auf dein Feld kam und deine Ernte stahl, durftest du ihn töten. Einfach so. Oder, wenn jemand einen Knochen brach, musste er eine feste Summe zahlen. 300 Asse für einen Freien, 150 für einen Sklaven. Es gab sogar ein Gesetz gegen übermäßigen Luxus bei Beerdigungen. Die Römer nahmen das sehr ernst. Aber das Wichtigste war, jetzt gab es eine Grundlage, auf die sich jeder berufen konnte. Das stärkte die Position der Plebejer enorm.
Und der Senat? Hat er sich das einfach so gefallen lassen?
Nicht wirklich. Der Senat versuchte immer wieder, seine Macht zu behalten, aber die Plebejer gaben nicht nach. Sie nutzten jeden Konflikt, jede Krise, um mehr Rechte zu fordern. Und Rom hatte in dieser Zeit viele Krisen. Kriege gegen die Nachbarstädte, gegen die Etrusker, gegen die Gallier. Jedes Mal, wenn Rom die Plebejer als Soldaten brauchte, forderten die im Gegenzug politische Zugeständnisse. So funktionierte die frühe Republik. Es war ein ständiges Tauziehen zwischen den Klassen.
Das klingt ziemlich instabil.
War es auch, Lukas. Aber genau diese Instabilität machte Rom stark. Die Republik zwang die Römer, Kompromisse zu finden. Sie lernten, Konflikte nicht mit Gewalt zu lösen, zumindest nicht intern, sondern durch Verhandlungen. Das unterschied Rom von anderen Stadtstaaten der Zeit. Die meisten zerbrachen an inneren Konflikten. Rom hingegen fand einen Weg, die Spannungen zu kanalisieren. Und das legte den Grundstein für alles, was später kam.
Du hast vorhin die Etrusker erwähnt. Spielten die auch in dieser Zeit noch eine Rolle?
Absolut. Die Etrusker waren immer noch mächtig. Und einige der vertriebenen Könige, darunter Tarquinius Superbus, flohen zu ihnen und versuchten mit ihrer Hilfe die Macht zurückzugewinnen. Es gab mehrere Kriege zwischen Rom und den etruskischen Städten in den ersten Jahrzehnten der Republik. Rom gewann nicht alle diese Kriege, aber es überlebte. Und das war schon ein Erfolg. Die Etrusker waren militärisch überlegen, aber Rom hatte etwas, das die Etrusker nicht hatten. Eine Republik, die ihre Bürger einband. Die einfachen Römer kämpften nicht für einen König, sondern für ihre eigene Freiheit. Das machte sie gefährlicher.
Und wie ging das Ganze weiter?
Langsam wurde die Republik stabiler. Die Ständekämpfe gingen noch bis ins 3. Jahrhundert vor Christus weiter, aber mit der Zeit wurden die Plebejer immer mächtiger. 367 vor Christus wurde das erste Mal ein Plebejer zum Konsul gewählt. Das war ein Meilenstein. Und 287 vor Christus bekamen die Beschlüsse der Plebejerversammlung, der Concilium Plebis, Gesetzeskraft. Das bedeutete, die Plebejer konnten jetzt Gesetze erlassen, ohne dass der Senat zustimmen musste. Die Republik war nicht mehr nur für die Elite da. Sie gehörte jetzt wirklich dem Volk.
Das klingt nach einem langen Kampf.
War es auch. Aber genau dieser Kampf machte die Römische Republik so besonders. Sie war nicht perfekt, bei weitem nicht. Es gab immer noch massive Ungleichheiten. Sklaven hatten überhaupt keine Rechte. Frauen waren von der Politik ausgeschlossen. Aber im Vergleich zu anderen Gesellschaften der Zeit war Rom erstaunlich fortschrittlich. Die Idee, dass Macht geteilt werden sollte, dass niemand über dem Gesetz steht, dass Bürger Rechte haben, das waren revolutionäre Konzepte.
Und diese Ideen haben überlebt, oder?
Mehr als das, Lukas. Sie haben die Welt verändert. Die Römische Republik wurde zum Vorbild für spätere Republiken, die USA, Frankreich, viele andere. Die Gründerväter der Vereinigten Staaten lasen römische Geschichte. Sie nannten ihr Oberhaus Senat. Sie schufen ein System mit Checks and Balances, das direkt von Rom inspiriert war. Ohne die Römische Republik hätten wir heute keine modernen Demokratien. Das ist das Erbe von 509 vor Christus.
Das ist echt beeindruckend. Aber es gab doch sicher auch Rückschläge.
Oh, jede Menge. Die Republik stand mehrfach kurz vor dem Zusammenbruch. Es gab Invasionen, Bürgerkriege, Verschwörungen. Aber jedes Mal schaffte es Rom irgendwie, sich zu erholen. Die Forschung diskutiert bis heute, warum das so war. War es die Flexibilität des Systems? Die Bereitschaft, Kompromisse zu schließen? Oder einfach nur Glück? Vermutlich eine Mischung aus allem. Aber Tatsache ist, die Republik überlebte und sie wurde stärker.
Und was passierte mit Tarquinius Superbus?
Der starb im Exil, bei den Etruskern. Er versuchte mehrfach, die Macht zurückzugewinnen, aber es gelang ihm nie. Die Römer hatten geschworen, nie wieder einen König zu akzeptieren. Und sie hielten diesen Schwur für fast 500 Jahre. Erst mit Augustus, dem ersten Kaiser, kehrte die Alleinherrschaft zurück. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ich finde es faszinierend, wie diese frühe Republik so viele Konflikte hatte und trotzdem funktionierte.
Das ist genau der Punkt, Lukas. Die Republik funktionierte nicht trotz der Konflikte, sondern wegen ihnen. Die Spannungen zwischen Patriziern und Plebejern zwangen das System, sich weiterzuentwickeln. Jede Krise führte zu Reform. Jede Reform machte die Republik ein bisschen inklusiver, ein bisschen stabiler. Das war kein perfekter Prozess. Es gab Rückschritte, es gab Ungerechtigkeit, es gab Gewalt. Aber die Richtung stimmte. Und das unterschied Rom von allen anderen.
Und diese neue Ordnung, die brachte auch neue Möglichkeiten für Expansion?
Absolut. Mit der Republik kam eine neue Art von Kriegsführung. Keine Könige mehr, die für persönlichen Ruhm kämpften, sondern Konsuln, die für die Republik kämpften. Und die Bürger? Die kämpften für ihre Freiheit, für ihr Land, für ihre Familien. Das machte die römischen Armeen unglaublich effektiv. Und in den kommenden Jahrhunderten begann Rom, diese Macht zu nutzen. Es eroberte Italien, dann das Mittelmeer, dann die bekannte Welt. Aber das alles begann hier, 509 vor Christus, mit dem Sturz eines Königs und dem Ruf nach Freiheit.
Das ist wirklich eine unglaubliche Entwicklung.
Genau. Und das Wichtigste, was wir aus dieser Zeit mitnehmen sollten, ist, der Übergang zur Republik war entscheidend für die spätere Expansion Roms und die Stärkung der Bürgerrechte. Ohne diesen Moment, ohne die Entscheidung der Römer, nie wieder unter einem Tyrannen zu leben, wäre Rom vermutlich nur ein weiterer vergessener Stadtstaat geblieben. Aber sie entschieden sich für etwas Neues, etwas Radikales. Und das veränderte die Geschichte.
Sophie, das war unglaublich spannend. Aber jetzt bin ich neugierig. Wie wurde Rom während der Republik zur militärischen Macht?
Oh, da wird es richtig interessant, Lukas. Die militärische Expansion Roms ist eine Geschichte von Strategie, Brutalität und, ehrlich gesagt, ziemlich viel Glück. Aber das schauen wir uns im nächsten Akt genauer an.
264 vor Christus. Auf den Straßen Roms drängen sich besorgte Bürger. Der erste punische Krieg steht bevor. Sophie, was passiert da gerade?
Lukas, stell dir vor, die Märkte sind leerer als sonst, weil viele Händler nicht wissen, ob ihre Schiffe noch sicher sind. Gerüchte über karthagische Kriegsflotten machen die Runde. Rom, das einst eine bescheidene Ansiedlung war, streckt jetzt seine Fühler über das gesamte Mittelmeer aus. Der Hauptkonflikt beginnt auf Sizilien, eine Insel, die strategisch zwischen Italien und Nordafrika liegt. Beide Mächte, Rom und Karthago, wollen sie kontrollieren. Wenn Rom siegt, öffnet das die Tür zu einer maritimen Vorherrschaft. Wenn nicht, könnte die junge Republik drastisch geschwächt werden. Es geht um alles.
Warum war Sizilien so wichtig?
Sizilien lag direkt zwischen italienischem und nordafrikanischem Festland. Ein Schlüsselpunkt für Handel und militärische Operationen. Wer Sizilien kontrolliert, kontrolliert die Lebensader des Handels im Mittelmeer. Rom sah das als existenziell an. Die Kontrolle über die Insel ermöglichte es, die eigene Wirtschaft zu stärken, die Bewegungen der Karthager zu überwachen und im Ernstfall schnell zu reagieren. Ohne Sizilien wäre Rom im westlichen Mittelmeer isoliert gewesen.
Und die Römer waren bereit, dafür in den Krieg zu ziehen.
Ja, die Römer hatten seit der Gründung der Republik ein neues Selbstbewusstsein entwickelt. Ihr politisches System war darauf ausgelegt, Macht zu verteilen und zu sichern. Diese Expansion war ein Test für die Stärke der Republik. Es ging um mehr als nur Territorium. Es war ein existenzieller Kampf um ihre Identität und ihren Platz in der Welt. Diese Kriege formten die zukünftige Struktur von Roms Militär und seiner politischen Ambitionen. Die Forschung diskutiert, ob diese Entschlossenheit eher aus Angst oder aus Ehrgeiz entstand. Vermutlich war es beides.
Wer war ihr größter Gegner?
Karthago und später Hannibal. Obwohl Hannibal erst im Zweiten Punischen Krieg berühmt wurde, legte der Erste Krieg das Fundament für seinen späteren Konflikt. Hannibal brachte die Römer wirklich an den Rand der Verzweiflung. Seine berühmteste Leistung war die Überquerung der Alpen mit Elefanten, eine taktische Meisterleistung, die tiefe Spuren in der römischen Psyche hinterließ. Die Römer hatten geglaubt, die Alpen seien eine natürliche Barriere. Hannibal bewies das Gegenteil.
Echt jetzt? Mit Elefanten über die Alpen?
Ja, stell dir vor. Hannibal führte seine Truppen über schneebedeckte Pässe, durch Schneestürme und eisige Winde. Die Kälte, der Hunger, Steinschläge, viele Soldaten und die meisten Elefanten starben unterwegs. Doch trotz aller Widrigkeiten gelang es ihm, sein Heer in die römischen Gebiete zu führen. Das war ein Schock für Rom. Plötzlich war der Feind nicht mehr weit weg auf Sizilien, sondern direkt vor der Haustür. Das zwang Rom, seine Taktiken komplett zu überdenken.
Wie haben die Römer darauf reagiert?
Sie lernten aus ihren Niederlagen. Die Schlacht von Cannae war ein desaströser Verlust. Die Karthager nutzten eine Umzingelungstaktik, die zur Vernichtung der römischen Armee führte. Aber anstatt aufzugeben, begannen die Römer, ihre Legionen neu zu organisieren. Sie verbesserten ihre Strategien, schlossen Allianzen mit benachbarten Stadtstaaten und vermieden offene Feldschlachten, wo Hannibal überlegen war. Ihre Fähigkeit zur Anpassung sicherte ihnen letztlich die Oberhand.
Wie hat sich das auf die Stimmung in Rom ausgewirkt?
Es war eine enorme Belastung. Die Menschen lebten in ständiger Angst vor einem Einfall. Jeder Sieg wurde zu einem Symbol der Widerstandsfähigkeit, während Niederlagen den Wunsch nach Rache und Schutz verstärkten. Diese Kriege prägten nicht nur die militärischen, sondern auch die sozialen Strukturen Roms. Die Bürger begannen zu begreifen, dass ihre Zukunft von ihrer Bereitschaft abhing, gemeinsam zu bestehen und sich für das größere Ziel zu opfern. Der Krieg wurde Teil der römischen Identität.
Und wie endete der Erste Punische Krieg?
Nach über zwei Jahrzehnten des Krieges gelang es Rom schließlich, die Oberhand zu gewinnen. Die Belagerung von Karthago und die Seeblockaden erschöpften die Karthager. Roms Sieg brachte nicht nur die Kontrolle über Sizilien, sondern auch über Sardinien und Korsika. Diese neuen Gebiete ermöglichten eine Expansion, die über das reine Militär hinausging und Rom in eine wirtschaftliche Großmacht des Mittelmeers verwandelte. Der Handel blühte auf, die Staatskasse füllte sich.
Das war der Grundstein für weitere Erfolge?
Absolut. Diese Erweiterung veränderte die römische Gesellschaft tiefgreifend. Die militärischen Errungenschaften stärkten den Glauben an die römische Unbesiegbarkeit und prägten ein neues Gefühl der Einheit und des Stolzes. Rom war nicht mehr nur eine italienische Macht, es war eine mediterrane Großmacht. Diese Siege und die daraus resultierenden Veränderungen waren entscheidend für Roms Aufstieg zur Weltmacht.
Was kommt als nächstes?
Jetzt schauen wir, wie die Expansion die römische Gesellschaft selbst verändert hat. Die Kriege brachten nicht nur neue Territorien, sondern auch neue Herausforderungen, soziale Spannungen, wirtschaftliche Umwälzungen, politische Konflikte. Das wird spannend.
Klingt gut. Danke, Sophie. Es ist 133 vor Christus. Rom hat nun große Teile des Mittelmeers erobert. Aber Sophie, wie geht Rom mit dieser enormen kulturellen Vielfalt um?
Stell dir vor, in Rom treffen Menschen aus allen Ecken der bekannten Welt aufeinander. Griechen, Ägypter, Iberer, Gallier. Jeder bringt seine eigene Kultur mit. Die Römer stehen vor der Aufgabe, diese Vielfalt zu integrieren, ohne ihre eigene Identität zu verlieren. Das ist wie ein riesiges Puzzle, bei dem jedes Teil seinen Platz finden muss.
Wie haben die Römer das hinbekommen?
Ein entscheidender Aspekt war die bewusste Übernahme und Anpassung ausländischer Einflüsse. Zum Beispiel wurde das griechische Theater in Rom sehr populär. Die Römer passten die griechischen Stücke an ihre eigenen Bedürfnisse an und schufen so eine neue Form des Theaters, die sowohl unterhielt als auch lehrte.
Man kann sich das als eine Art kulturelle Symbiose vorstellen.
Waren die Griechen also die unsichtbaren Regisseure hinter den römischen Kulissen?
So kann man das sagen, Lukas. Die griechische Kultur hatte einen enormen Einfluss auf Rom. Nicht nur im Theater, sondern auch in der Architektur, der Kunst, der Philosophie. Römische Tempel und Theater wurden nach griechischem Vorbild gebaut, aber die Römer gaben ihnen ihre eigene Note. In den Säulenhallen roch es nach frischem Marmor, der aus den Steinbrüchen Griechenlands kam. So entstanden Bauwerke, die bis heute überdauern.
Und die Götter? Die waren doch auch wichtig.
Definitiv. Auch hier übernahmen die Römer viele Ideen von den Griechen und anderen Kulturen. Götter wurden angepasst und erhielten römische Namen. Der griechische Zeus wurde zu Jupiter, Aphrodite zu Venus, Ares zu Mars. Diese religiöse Integration stärkte das Gemeinschaftsgefühl und ermöglichte es, verschiedene Völker unter einem Dach zu vereinen. Es war ein feines Netz der Anpassung, das Rom zu einer Art kulturellen Schmelztiegel machte.
Was hat sich denn gesellschaftlich verändert?
Durch die Expansion und Integration erlebte Rom einen gewaltigen gesellschaftlichen Wandel. Die römische Sprache und Kultur verbreiteten sich über das ganze Imperium. Ein neues Bürgerbewusstsein entstand. Philosophen und Künstler fanden in Rom ein neues Zuhause. Auf den Straßen hörte man Griechisch neben Latein, Aramäisch neben Punisch. Es war eine Zeit, in der die kulturelle Vielfalt zur Stärke wurde.
Gab es dabei auch Probleme?
Ja, die gab es. Die Assimilation der vielen verschiedenen Völker und Kulturen war ein Balanceakt. Rom musste sicherstellen, dass es seine Identität nicht verliert, während es neue Einflüsse integrierte. Manche römische Senatoren warnten vor zu viel griechischem Einfluss. Sie fürchteten, die alten römischen Tugenden könnten verwässert werden. Die Forschung diskutiert bis heute, wie stark dieser Widerstand tatsächlich war. Doch die kulturelle Integration, so komplex sie auch war, machte Rom langfristig erfolgreich.
Also war es diese kulturelle Symbiose, die Rom zu dem machte, was es war?
Genau. Die kulturelle Vielfalt war kein Hindernis, sondern eine Stärke. Rom hat es geschafft, sich durch Integration zu erneuern und gleichzeitig ein einzigartiges Profil zu entwickeln. Es war eine Stadt, die sich ständig veränderte und anpasste, und genau das machte sie zu einer der größten und einflussreichsten Städte der Antike.
Ich hätte nicht gedacht, dass die kulturelle Vielfalt so entscheidend war.
Lukas, die kulturelle Integration war wirklich entscheidend für den langfristigen Erfolg Roms als Weltstadt. Ohne diese Fähigkeit, Vielfalt in Stärke zu verwandeln, hätte Rom an seiner eigenen Identität zerbrechen können. Das war der Schlüssel zu seiner Einzigartigkeit und seinem anhaltenden Einfluss.
Und was passiert als nächstes?
Wir werden sehen, wie die wirtschaftliche Entwicklung Rom weiterprägte und seinen Machtstatus beeinflusste. Denn all diese kulturelle Vielfalt hatte auch handfeste ökonomische Folgen, neue Handelsrouten, neue Märkte, neuer Reichtum. Es bleibt also spannend.
Wir landen im Jahr 27 vor Christus in Rom. Augustus hat den Bürgerkrieg beendet und erklärt Rom zur Weltstadt. Die Straßen sind voller Leben und Hoffnung. Hallo, ich bin Lukas und mit mir ist Sophie, unsere Geschichtsexpertin. Sophie, was war das für eine Zeit in Rom?
Hallo, Lukas. Stell dir vor, Augustus kehrt als Sieger zurück nach Rom. Die Stadt ist in Aufruhr, aber auch voller Optimismus. Er steht vor einer riesigen Menge auf dem Forum Romanum, das zu seiner Zeit zu einem grandiosen Versammlungsort ausgebaut wird. Er ruft den Pax Romana aus, eine Periode des Friedens, die fast 200 Jahre dauern sollte.
Pax Romana, was genau bedeutete das für Rom?
Der Pax Romana war das Herzstück von Augustus' Herrschaft. Es brachte eine unglaubliche Stabilität. Die Bürger fühlten sich sicher, die Wirtschaft konnte florieren. Und auch kulturell war es eine blühende Zeit. Infrastrukturprojekte wie der Bau von Straßen und Aquädukten machten Rom zu einem Zentrum, das alles überragte.
Wie hat Augustus das konkret angestoßen?
Augustus war sehr strategisch. Er schuf das Prinzipat, eine neue Regierungsform, die die Republik scheinbar fortführte, aber ihm eine unangefochtene Machtposition sicherte. Und er setzte auf Loyalität, sowohl in der Politik als auch bei den Bürgern. Gesetze förderten das Bürgerwesen, der Handel blühte auf, Kunst und Architektur erhielten neuen Auftrieb. Das Forum Romanum wurde erweitert, prächtige Tempel und öffentliche Gebäude entstanden und Straßen, die das ganze Imperium verbanden, kamen hinzu.
Eine regelrechte Erneuerung der römischen Identität fand statt.
Hat das auch langfristig funktioniert?
Absolut, Lukas. Die Nachfolger von Augustus führten die Expansion Roms fort. Und trotz mancher Krisen sorgte die von Augustus eingeführte Struktur dafür, dass Rom weiterhin florierte. Die römische Infrastruktur, das Rechtssystem, das er angestoßen hatte, und die kulturelle Identität festigten Roms Stellung als Weltmacht.
Gab es denn keine Widerstände oder Probleme?
Natürlich gab es Herausforderungen. Nicht alle waren glücklich über die neue Ordnung. Der Übergang von der Republik zur Kaiserzeit war nicht frei von Spannungen. Die Forschung diskutiert bis heute, wie viel Zwang und wie viel echte Zustimmung dahinter standen. Doch die meisten Römer sahen die Vorteile und die Stabilität, die Augustus brachte. Die geschickte Integration vielfältiger kultureller Einflüsse und die Erneuerung der römischen Identität spielten eine wesentliche Rolle bei der Akzeptanz seiner Herrschaft.
Wie sah denn der Alltag der Menschen während des Pax Romana aus?
Der Alltag war geprägt von einem gewissen Wohlstand. Die Märkte florierten. Es gab eine Vielzahl von Waren aus dem gesamten Reich. Die Leute lebten in einer Stadt, die sich ständig veränderte und wuchs. Kunst und Theater waren stark präsent und das römische Rechtssystem bot eine nie dagewesene Stabilität. Stell dir das pulsierende Leben in den neuen Thermen und Märkten vor. Das Rufen der Händler mischte sich mit dem geschäftigen Treiben der Handwerker und Reisenden. Der Geruch von frischem Brot und Olivenöl hing in der Luft.
War das auch der Beginn der wirklich großen Bauprojekte?
Genau, Lukas. Neben dem Forum Romanum und den Aquädukten kamen auch die großartigen Tempel und viele andere Monumente hinzu. Die Augustusmauer, die die Stadt schützte, zeugt ebenso von diesem Bauboom. Architektur und Kunst erlebten eine Blütezeit, die das Stadtbild Roms für Jahrtausende prägte. Julius Caesars verbilligtes Getreide und die durchgeplanten Stadtgebiete sorgten dafür, dass Rom seine Rolle als Metropole der Antike festigte.
Was wäre passiert, wenn Augustus gescheitert wäre?
Wenn Augustus gescheitert wäre, hätte Rom durchaus in die Anarchie zurückfallen können. Bürgerkriege hätten die Stadt zerrissen und die Macht der Römer im Mittelmeerraum wäre geschwächt worden. Doch durch seine kluge Politik, den Ausbau der Infrastruktur und die kulturelle Erneuerung konnte er Rom zu einer der größten Städte der Antike entwickeln.
Ist diese Transformation von der kleinen Siedlung zur Weltstadt das, was die Geschichte Roms so einzigartig macht?
Ja, genau das, Lukas. Die Geschichte Roms zeigt uns, wie aus einer kleinen Siedlung durch strategisches Handeln, Integration und kulturelle Entwicklung eine der größten Städte der Antike wurde. Das Römische Reich war nicht nur eine militärische Macht, sondern auch ein kultureller Leuchtturm, der Europa für Jahrhunderte prägte.
Es bewegt mich zu sehen, wie viel Einfluss von einem einzigen Ort ausging. Danke, Sophie, dass du uns durch diese faszinierende Geschichte geführt hast.
Gern, Lukas. Roms Erbe inspiriert uns noch heute, von den beeindruckenden Errungenschaften seines Volkes zu lernen. Die Geschichte Roms ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie weitreichend die Auswirkungen von klugen Entscheidungen und kultureller Integration sein können.